wünsche euch erstmal allen einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier seid, um zuzuhören. Ich bin überzeugt, wenn wir Gottesdienste feiern, dann tun wir das nicht nur zum Spaß. Wir machen das auch nicht nur, aber sicher auch, um Gott zu ehren, sondern auch, damit Gott zu uns spricht. Und darum möchte ich den Heiligen Geist einladen, dass genau das passiert, weil durch meine Worte allein ist das nicht getan, das weiß ich, sondern es ist der Heilige Geist, der zu euch sprechen kann und möchte. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du unsere Herzen bereit machst, dein Wort zu hören, dein Wort zu empfangen. Das Wort, das du uns heute sagen möchtest, dass du zu jedem einzelnen Herzen sprechen möchtest, zu jedem in seiner sehr individuellen Lage heute. Amen. Ihr wisst, wir haben eine Predigtreihe, die wir grob überschrieben haben, vielleicht mit Wüstensituationen oder Menschen in der Wüste. Und ich habe euch genauso eine Bibelstelle heute mitgebracht, die ihr auch alle wahrscheinlich kennt. Sie handelt von einem Mann, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, und zwar von dem Propheten Elia. Ihr wisst, der Höhepunkt seiner Karriere nenne ich jetzt so, das war auf dem Berg, wo er die Baals-Propheten herausgefordert hat und es darum ging, ist jetzt Baal der echte Gott oder ist der Gott Israels der wahre Gott? Das ist der Gott der Bibel, der wahre Gott. Und Elia wird bestätigt als Prophet und Gott bestätigt sich in diesem Moment auch vor dem Volk durch ein Feuerwunder. Also Feuer fällt vom Himmel, verschlingt Opfer und Altar zusammen und Elia, vielleicht ein bisschen im Übermut, aber geht dann hin und erschlägt, also bringt alle Baals Priester, Baals Propheten um. Und danach, nach diesem Höhepunkt seiner Laufbahn, als er also vor dem Volk eben bestätigt wird, da passiert das Folgende, das ich euch vorlesen möchte. Aus 1. Könige 19, die ersten 7 Verse. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Elia findet sich sprichwörtlich und tatsächlich in der Wüste wieder. Und er ist tief bedrückt und ich würde sagen zu Recht. Er hatte zwar gerade den Höhepunkt seiner Karriere erlebt. Er erlebt, dass Gott durch ein wirklich mächtiges Zeichen, durch ein Wunder sich zu ihm gestellt hat. Aber trotzdem kommt am nächsten Tag dann die führende Herrscherin, die Isabel, eine Despotin, und droht ihm, ihn umbringen zu lassen. Wenn so jemand sowas sagt, dann kann man das auch ernst nehmen. Und das tut er, selbstverständlich, nimmt es sehr ernst, fühlt sich seines Lebens nicht mehr sicher und flieht in die Wüste. Und diese Situation ist so, wie wir, wenn du sowas schon mal erlebt hast, so eine Wüstensituation wahrscheinlich auch erlebt hast. Vielleicht nicht, dass du in Lebensgefahr warst, aber Elia findet sich in einer Situation, die durch zwei Dinge geprägt ist. Zum einen ist eine Situation, die er sich selber nicht ausgesucht hat. Ja, diese Wüstensituation, die er erlebt, die widerfährt ihm und er kann sich dem nicht widersetzen. Also die Despotin trachtet ihn nach dem Leben und er hat keine Möglichkeit, sich persönlich dagegen zu verteidigen. Er hat sich diese Situation nicht ausgesucht, wenn er sicher dazu beigetragen hat, sondern sie kommt über ihn ganz unvermittelt. Das ist das eine. Und zum anderen, was ja für eine Wüste auch typisch ist, das ist einsam. Und das ist bei Wüstensituationen unterschiedlich. Manchmal ist es tatsächlich, dass man ganz alleine dasteht. Dass man tatsächlich keine Freunde hat. Dass man tatsächlich niemanden hat, der zu einem steht in einer sehr schwierigen Zeit. Manchmal ist es aber auch wie bei Elia, der eigentlich jemanden bei sich hatte. Ja, der eigentlich mit dem Diener gereist war, mit seinem Diener, der ihn begleitet hatte bis dahin. Der hätte ihm vielleicht auch Mut zugesprochen. Aber diesen Diener, den lässt er zurück und geht alleine in die Wüste raus. Manchmal sind so auch unsere Wüstensituationen, die wir selber in unserem Leben erleben. Gar nicht mal, dass wir alleine sind, aber dass es uns so schlecht geht, dass wir so sehr im Dunkel sind, dass wir es eigentlich gar nicht ertragen mit anderen Menschen. Dass uns selbst die Gegenwart von anderen Menschen eher wie eine Belastung erscheint, als wie eine Hilfe. Und Elia ist jetzt hier nicht der, was man erwarten könnte, das ist ja ein großer Name in der Bibel, einer der Propheten vielleicht. Vielleicht auch der Prophet. Und ist hier überhaupt nicht glaubensvoll. Könnte man ja denken eigentlich. Also ein toller Typ, der Elia, Mensch. Der hat bis dahin, der hat doch immer Gott treu gedient. Der hat ein wahnsinniges Wunder kurz vorher erlebt, wo Gott ihn unglaublich bestätigt hat. Und dann kommt diese Isabel, bedroht ihn und er verliert seinen ganzen Glauben von einem Tag zum nächsten. Ist plötzlich völlig hilflos steht er da. Kein Wort des Glaubens mehr hat er übrig. Er sagt nicht, Herr, ich weiß, du bist mit mir, der bei mir steht, der wird mich erretten. Nichts in der Art. Er ist völlig im Dunkeln. Und das Einzige, was er noch findet, ist zu sagen, Herr, nimm mein Leben von mir, es war genug. Ich will nicht mehr. Und wenn du selber mal durch eine sehr dunkle Zeit gegangen bist, dann kennst du das. Dieses Gefühl, Herr, es ist auch genug jetzt. Ich will nicht mehr. Es reicht. In solchen Momenten, da blicken wir sehr tief in ein dunkles Loch. Und es ist doch interessant, dass so eine Geschichte in der Bibel steht. Könnt ihr ja denken, die Bibel ist voller Heldengeschichten. So David gegen Goliath. Ja, oder das Kapitel vorher. Mensch, Elia auf dem Berg, was für ein tolles Wunder. Aber die Bibel verschweigt uns auch die andere Seite nicht. Die Bibel verschweigt uns auch nicht, dass es Leidenssituationen gibt, Wüstensituationen gibt, in die wir hineinkommen. Gegen die wir uns vielleicht nicht wehren können. Wo wir vielleicht ganz alleine dastehen, so wie Elia in diesem Moment. Und die Bibel sagt uns an keiner Stelle, dass das uns nicht passieren wird. Aber wenn das Elia passiert, behaupte ich, passiert das jedem von uns auch. Sie sagt uns auch nicht, dass Gott uns davor bewahren wird. Hat er bei Elia ja auch nicht gemacht. Aber sie gibt uns doch eine Zusage. Nämlich die Zusage, wenn so eine Situation kommt, dann sind wir zumindest nicht alleine in dieser Situation. Wenn so eine Situation auf uns zukommt, wenn du vielleicht durch eine Situation gehst, dann kannst du zumindest wissen, der Herr, Gott, der ist bei dir, Jesus ist bei dir, auch in solchen Situationen. Gerade auch, wo Menschen dich vielleicht verlassen, gerade auch, wo du dich völlig alleine fühlst. Ich lese aus Jesaja 43 die ersten beiden Verse, aber es gibt viele Verse in der Bibel, die genau dasselbe auch sagen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Wohlgemerkt, hier steht nicht, du wirst nicht in Wasser kommen. Du kommst nicht in Feuer, wenn ich mit dir gehe. Wie gesagt, du wirst reinkommen. Aber wenn du reinkommst, dann sollst du dich nicht zerstören. Und ihr kennt alle diese bekannte Geschichte aus dem Buch Daniel, wo die drei Männer in den Feuerofen geworfen werden. Und der König sieht, wir haben drei reingeworfen, aber jetzt sind sie zu viert. Wie kann das denn sein? Und ihr kennt es, die Geschichte. Nebenan, Jesus war bei diesen Männern in diesem Moment. Und da erfüllt sich genau dieses Wort. Wenn du uns durchs Feuer gehst, dann wirst du nicht alleine sein. Das soll dich nicht verbrennen. Und das ist auch, was bei Elia hier passiert. Und ich bin überzeugt, in jeder dunklen Stunde, durch die wir vielleicht gehen müssen, in jeder Wüstensituation, da muss genau das passieren. Dass Gott dir persönlich begegnet. Dass Gott dir da begegnet, wo du stehst. Dass der sich selbst Licht der Welt nennt und der es auch ist, dass der in deiner dunklen Stunde bei dir ist und dir ein Licht ist. Und wie gesagt, Elia macht hier nichts, um sich dessen verdient zu machen. Er ist hier nicht glaubensvoll, er predigt nicht vor sich hin, er zitiert keine Bibelverse, kein Wort des Lobes geht über seinen Mund, er singt keine Lieder, gar nichts. Er ist einfach nur verzweifelt in dieser Situation, aber Gott begegnet ihm genau da. Was tut der Engel, als er ihm begegnet? Was ist das Erste, was er macht? Er faltet ihn erstmal zusammen, macht ihn so groß mit Hut. Das Erste, was der Engel macht, ist, er berührt ihn. Nichts weiter. Berührt ihn einfach nur. Gott weiß, dass wir manchmal, und er weiß das sehr genau, dass wir manchmal in Situationen sind, wo uns kein Wort irgendwas hilft, keine Ermutigung, keine Erklärung, wo alles, was wir brauchen, eine Berührung von ihm ist. Nicht weiter. Aber nachdem er ihn berührt, sagt er ihm tatsächlich was: Steh auf und iss, und er findet Nahrung, er findet Essen zu trinken. Alles, was Elia in diesem Moment tun muss, ist sich berühren lassen, essen, trinken und schlafen. Manchmal ist das wirklich alles, was wir tun müssen. Und Gott weiß das. Und er überfordert Elia auch nicht. Genauso wenig tut er es bei dir, wenn du in so einer Situation bist oder durch so eine Situation gehst. Dann wird er dich auch nicht überfordern. Dann ist vielleicht alles, was er tut, dich zu berühren und dich zu versorgen. Später, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, führt Gott Elia in eine Höhle, begegnet ihm dann da auch nochmal nicht durch einen Engel, sondern persönlich und erklärt ihm diese Situation. Er sagt ihm, dass er noch was mit ihm vorhat. Und er gibt ihm eine neue Perspektive und zeigt ihm, du bist gar nicht alleine. Du denkst, du bist alleine, aber ich habe mir noch eine ganze Menge Leute noch aufbewahrt, die auf deiner Seite auch stehen. Aber es kommt alles später. Erst einmal nur versorgt er ihn da und so, wie er es braucht. Ihr könnt natürlich denken, dass Gott jetzt hier mit Elia ganz schön ja auch die Nase voll hat. Ja, also was für ein Pappenheimer. Erlebt solche Sachen und dann knickt er so ein. Also bei dem kleinsten Widerstand, wie so ein Grashalm im Wind, sagt man. Ja, kleinster Widerstand und der fällt um. Aber gar nicht, überhaupt nicht. Was macht er? Er richtet ihn auf. Und es wird tatsächlich über Jesus ja auch gesagt. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Gott haut nicht drauf, wenn du am Boden liegst. Er will dich wieder aufrichten. Wenn du schon geknickt bist, dann macht er dich wieder ganz. Das ist das, was er verspricht. Und ich bin überzeugt, wie gesagt, genau das brauchen wir. In solchen Situationen, da helfen uns alle tollen Techniken, alle Methoden helfen nicht weiter. Wenn es wirklich, wirklich dunkel aussieht, dann hilft uns nur noch eine persönliche Begegnung mit Gott. Das, was Carola auch erzählt hat, was ihr passiert ist. In tiefster Stunde ist er ihr begegnet und hat sie wieder aufgerichtet. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, ein kurzer Ausschnitt aus einer Erzählung von Wilhelm Busch. Es war ein, kennt ihr sicher, bekannter Evangelisationsprediger, der besonders auch während des Dritten Reiches gepredigt hat und das Evangelium und Jesus verkündigt hat und dafür auch immer wieder ins Gefängnis gesteckt wurde. Und gerade von so einer Zeit berichtet er. Wir kamen damals nie in ordentliche Gefängnisse, sondern in die Gefängnisse der Staatspolizei. Das waren Gefängnisse besonderer Art. Ich hatte meistens mit einer Ausnahme eine Zelle, die so schmal war, dass wenn ich die Arme anwinkelte, schon an die Wand stieß. Oben war ein Fenster, zwei Schritte hin, zwei Schritte her. Da wären sie nach 2 Tagen wahnsinnig. Nichts zu lesen, kaum zu essen. Ich dachte, ich werde verrückt in dieser Zelle. Doch dann erlebte ich immer dasselbe, dass mir nämlich an der Grenze des dunklen Reiches aufging: Mensch, du gehörst doch dem, der dich erkauft hat. Und Gott lässt sein Eigentum nicht los. Ich kann es nur so ausdrücken. Dann kam Jesus zu mir in die Zelle. Ich habe Zeiten erlebt, in denen Gott mir alle meine Sünden vorhielt, in denen ich sah, wer ich bin, ein verlorener Mensch. Aber dann sah ich Jesus, für mich gekreuzigt, und er kam zu mir. Als meine Frau mich einmal sprechen durfte bei einer Verhaftung, sagte sie: Wie siehst du denn aus? Bleich, unrasiert und mager. Da sagte ich: Moment mal, um euch muss man Angst haben. Wie viel Zeit habt ihr zum Beten? Wie viel Zeit hast du, um Gott zu loben? Ich sagte: Um euch muss man Angst haben, die ihr mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes nicht mehr rechnet. Nicht um mich. Er erlebt genau das. In tiefster Einsamkeit und in tiefster Verlassenheit begegnet ihm Jesus in seiner Zelle. Dass er zu seiner Frau, die draußen ist, die nicht in Einzelhaft ist, sagt: Euch muss man Mitleid haben, mir geht's gut. Und ich bin überzeugt, dass wir alle das erleben dürfen, wenn du in so einer Situation bist und nach Gott suchst, dann wirst du ihm begegnen, wird er dir genau da begegnen, wo du bist. Und dir das geben, was du brauchst. Aber ich möchte, dass wir heute nicht nur für uns selber schauen, sondern auch Lehren daraus ziehen für andere, für unseren Nächsten. Was machen wir, wie verhalten wir uns, wenn jemand anders in so einer Situation steckt? Wenn wir diese Lehren darauf anwenden, dann sollte uns klar sein: Belehrung ist meistens das Letzte, was jemand braucht, der wirklich tief im Schlamassel steckt. Den kann man 1000 gute Ratschläge geben. Aber was eine Person dann braucht, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und da hilft oft mehr eigentlich das, was der Engel tut: Berühren, versorgen, für denjenigen beten, dass Gott ihm begegnet. Weil ich sonst in Gefahr laufe, dass wenn ich noch draufhaue, dass ich dann dem, der gerade in der Wüste ist, vielleicht noch das Wasser abgrabe. Vielleicht noch die Situation noch schlimmer mache, denjenigen noch tiefer in den Sand drücke. Auch wenn es das ist, gerade was derjenige nicht braucht. Natürlich ist manchmal auch Belehrung nötig. Ja, wenn jemand spielsüchtig ist, dann muss man demjenigen auch sagen: du hast ein Problem mit Spielsucht. Dann nur ertragen ist dann vielleicht nicht genug. Das will ich damit nicht sagen. Aber wenn wir ein Problem haben, das ist in der Regel unsere Lieblosigkeit. Nicht, dass wir nicht belehren können, sondern in der Regel, dass wir demjenigen nicht mit Liebe begegnen können. Und das gilt umso mehr natürlich denen, die unsere Feinde sind. Die umso mehr. Jetzt wirst du sagen: Ja, Feinde, komisches Wort. Ich hab doch keine Feinde. Ja, jeder gute Christ weiß natürlich, wir dürfen keine Feinde haben. Liebt eure Feinde, heißt es. Und weiß natürlich, ich habe keine Feinde. Dann versuchen wir so, um so eine Definitionsecke dann irgendwie, um die Feindesliebe drumherum zu kommen. Aber ich will es konkret machen. Wie begegnest du denen, die in Impffragen anders denken als du? Was denkst du über Querdenker? Liebst du diese Menschen? Janice schaltet jetzt ab, hat sie ja vorhin gesagt, das kann sie schon nicht mehr hören. Aber es ist tatsächlich genau das Thema, was die Gesellschaft am meisten spaltet und deswegen umso mehr das Thema, wo wir als Christen eigentlich einen Unterschied machen können und sollen und müssen. Weil sich gerade hier zeigt, ob wir die Lehre von Jesus ernst nehmen, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und wenn sie nicht deine Feinde sind, dann umso mehr, dann müsstest du sie ja umso mehr lieben, die mit Liebe begegnen. Oder wie begegnest du andersrum den Menschen, die sich impfen lassen? Schaust du auf sie herab? Bist du hämisch? Ich habe in letzter Zeit immer wieder, lese ich und höre ich, verblüffende und mich auch zutiefst schmerzende Kommentare, wo Menschen hämisch darauf reagieren, wenn jemand stirbt am Coronavirus, der sich nicht hat impfen lassen. Oder hämisch darauf reagieren, einer Schadenfreude, wenn jemand unter Nebenwirkungen leiden muss durch eine Impfung. Glauben wir wirklich, dass Jesus so reagiert hätte? Glauben wir wirklich, dass Jesus hämisch mit denen wäre, die selbst aus eigenem Verschulden Schaden erleiden? Also um das nochmal dazu zurückzuführen, wie begegnen wir solchen Menschen, die ganz anders denken? Begegnen wir auch denen mit Liebe? Wenn sie in einer Wüstensituation sind, sind wir auch dann bereit, für sie da zu sein, sie zu versorgen, für sie zu beten? Das kann man natürlich leicht sagen, ja klar bete ich. Ich bete, dass die anderen ihre Meinung ändern. Aber das ist noch nicht Liebe. Da versuche ich nur wieder mein eigenes Recht durchzusetzen, dass ich Recht behalte. Und natürlich kann man einwenden, ja, aber die andere Seite, die liegen ja falsch. Ja, die einen sagen, die sind verantwortungslos, die bringen andere in Gefahr. Die anderen sagen, die anderen sind leichtgläubig, lassen sich von dem Staat meinetwegen an der Nase rumführen oder was auch immer. Aber ihr Lieben, das ist völlig egal, weil das Gebot der Nächstenliebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Wenn es eine Bedingung dafür gäbe, dass Gott uns lieben würde, dann wäre Jesus nicht für uns gestorben. Jesus ist für die gestorben, die es nicht verdient haben. Und dazu gehört jeder, der hier sitzt. Genauso sollen wir die lieben, die es nicht verdient haben. Bei denen gerade zeichnet sich das aus, ob wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat. Genau da. Wir sehen das zum Beispiel, um ein anderes Beispiel zu nennen, an Stephanus, der vor dem Hohen Rat stand und sich verteidigen muss, weil er eben der damals neuen Sekte des Christentums angehörte. Und er hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat ja nichts falsch gemacht. Er hat sich nicht gegen Gott aufgelehnt. Im Gegenteil, er hat den Sohn Gottes als solchen erkannt und anerkannt. Stephanus hat wirklich jedes Recht gehabt, wütend zu sein auf die, die ihn dann gesteinigt haben für sein Zeugnis. Aber bei Stephanus sehen wir genau, dass er das begriffen hat. Dass diese Liebe Gottes in sein Herz gefallen ist. Was ist sein Gebet für die Menschen, die gerade dabei sind, ihn zu steinigen? Die, die ihn hinrichten. Er sagt nicht, Herr, vergelte ihnen nach ihrem Tun. Und er hätte jedes Recht dazu gehabt, das zu beten. Er sagt, betet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Betet noch für die, die ihn steinigen. Lieben, es heißt nicht, dass wir in allen Fragen einer Meinung sein müssen. Das heißt auch nicht, dass ich vor Missständen die Augen zumachen muss oder dass ich anderen Leuten immer nach dem Maul rede oder so. Das heißt nicht, dass ich alles gutheiße, was jemand anderes tut. Aber die Pflicht der Liebe, davon entbindet uns überhaupt nichts, gar nichts. Egal, wie sehr jemand daneben liegt oder nicht daneben liegt. Darin erfüllt sich ein Wort, was Jesus gesagt hat. Ihr wisst, dass es heißt, sagt er, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Warum erweisen wir uns dadurch als Söhne und Töchter Gottes? Weil auch Gott genau das tut. Er segnet doch die Gläubigen und die Ungläubigen gleichermaßen. Er segnet die, die in Impffragen linksrum oder rechtsrum gehen, gleichermaßen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Wir denken ja manchmal, Gott segnet nur die gut sind oder so. Aber es ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Gott segnet jeden, die Gerechten und die Ungerechten. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, weil er sonst keinem von uns begegnet wäre. Keiner von uns hätte Jesus gefunden, wenn Gott nur die Gerechten segnen würde. Und Jesus fährt weiter fort. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich will aber als letzten Punkt noch einen Schritt darüber hinausgehen. Ich habe das jetzt an der Impffrage festgemacht, weil das einfach die Frage ist, wo es sich am deutlichsten heutzutage zeigt. Aber wenn Menschen wirklich in Wüstensituationen sind, dann haben wir gesehen, da hilft nur Gott ihnen heraus. Da brauchen sie eine Berührung mit dem lebendigen Erlöser. Und dazu sind wir gerufen. Auch gerade den Menschen, die Jesus nicht kennen, genau das weiterzugeben. Mensch, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, weil nur er Licht in dein Dunkel bringt. Nur er kann deine Verbindung zu Gott herstellen. Nur er kann dich ins Reine bringen mit ihm. Und da sind wir dann endgültig zu Wasserträgern berufen in der Wüste, denen Wasser zu bringen, die es eben nicht haben. Und denen von dem Quell lebendigen Wassers zu erzählen, wie die Bibel es sagt. Wir haben, und damit möchte ich schließen, in unserem Namen haben wir Berufungen drin, im Namen unserer Gemeinde. Wir sind einmal eine Begegnungskirche. Das heißt, wir sind ein Ort, wo Menschen Gott begegnen sollen oder wo er ihnen begegnet. Und es gilt gerade für die, die seine Begegnung brauchen. Aber Begegnungskirche heißt auch, dass wir uns untereinander begegnen sollen. Und gerade auch für die da sein sollen, denen es nicht gut geht. Aber wir sind auch Teil der Volksmission. Das heißt, auch das Wasser denen zu bringen, gerade die Jesus nicht kennen, die ihn noch brauchen. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dich um deinen Segen bitten. Vater, ich möchte dich um deinen Segen bitten für die hier Anwesenden, dass du ihnen diese Liebe wieder neu offenbarst. Die Liebe Jesu zu ihnen. Dass jeder, der hier ist, versteht, Vater, sie sind dir alles wert. Deswegen hast du deinen Sohn gegeben. Für jeden Einzelnen gegeben. Und Jesus, du hast bereitwillig gelitten, damit wir Frieden mit dem Vater haben können. Und Vater, ich möchte beten für die in unserem Land und vielleicht auch unter den Anwesenden, die nicht geimpft sind. Vater, du hast kein Gefallen an Leid. Ich bete, dass du die Menschen vor Krankheit bewahrst. Ich bete, dass du sie vor Leid bewahrst. Und ich bete, dass sie nicht herabschauen auf die, die sich impfen lassen. Dass sie nicht abrutschen in Theorien über den Staat und über irgendwelche Gewalten, sondern dass sie dich als den kennenlernen, der alles in der Hand hält. Dass sie dich als den kennenlernen, der alle Dinge lenkt. Und der sie erlösen möchte. Und Vater, ich bete auch für die, die sich haben impfen lassen, dass du auch sie bewahrst vor der Krankheit, dass du sie bewahrst vor Nebenwirkungen, und dass du auch ihr Herz bewahrst, dass sie nicht hasserfüllt sind gegen die, die sich nicht impfen lassen, sondern auch gegen ihnen gegenüber voller Liebe sind. Dass du ihr Herz bewahrst vor Angst, Vater, dass sie wissen, du hast alle Dinge in der Hand. Du hast auch sie in der Hand. Du bist es, der mit ihnen geht, egal wohin, egal was passiert. Vater, und du wirst sie bewahren, so wie es nach deinem weisen Ratschluss richtig ist. Vater, ich möchte beten, dass du uns wieder neu zu Trägern deines Lichtes machst. Dass wir dieses Licht, was wir selber haben dürfen, das Licht, was im Dunkeln scheint, was in unseren dunkelsten Stunden für uns da ist, dieses feste Fundament, diesen festen Stein, dass wir den auch zu anderen Menschen bringen können. Dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und deinen Sohn kennenlernen. Amen.